herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße ganz herzlich zum 88. Hedgework Talk und heute habe ich einen Gast, den hatten wir schon mal im vergangenen Jahr, aber weil das Thema so spannend ist und der Gast so eloquent ist, habe ich beschlossen, ihn heute erneut zu bitten, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Suraj Kakar, Executive Director von Portacon. Hallo Suraj.
Hi Uwe, danke, dass ich da sein darf.
Ja, aber sehr gerne. Suraj, fang doch mal mit der einfachsten aller einfachen Fragen an. Erzähl uns doch mal bitte, was macht den Portacon und was macht ein Executive Director bei Portacon?
Also Portacon ist ein Startup hier aus Frankfurt. Wir sind an der Hauptwache relativ zentral gelegen und versuchen uns seit der Gründung im Bereich Private Markets aufzuhalten. Und zwar, dass wir Private Markets Produkte, ob es jetzt Fonds sind, Anleihen, Aktien etc., dem privaten Investor digital und einfach zugänglich zu machen. Das ist hauptsächlich die Grundidee von Portacon. Und meine Aufgabe ist es, die Portacon-Plattform auf beiden Ebenen zu bedienen. Das heißt, ich bin zuständig dafür, ein Marktgleichgewicht auf der Plattform zu schaffen, indem wir zum einen die Private Markets Produkte auf die Plattform bringen, mein Team und ich, und auf der anderen Seite die Intermediäre, also die Abnehmer dieser Privatmarktprodukte, identifizieren und auch auf die Plattform bringen, sodass die Plattform entsprechend von beiden Seiten leben kann. Ja.
Wunderbar, also ein Plattformbetreiber. Und die Frage, die sich hier stellt jetzt ist, ihr habt keine eigenen Produkte. Also es ist nicht so, dass ihr Produkte entwerft. Ihr habt Produkte vom Dritten, von Fremdanbietern. Und wenn du sagst Private Markets, teile das doch mal auf, was Private Markets ist ein großes Feld. Mhm. Was wird denn da normalerweise euch in Anführungsstrichen angedient, auf die Plattform zu nehmen?
Mhm. Also im Endeffekt ist der Hauptvorteil unserer Plattform, dass die immer mit unserer Technologie angereichert ist. Das heißt, wir sind nicht nur eine Plattform, wo du das Produkt beziehen kannst, sondern du beziehst das Produkt und kannst direkt mit unserer Technologie das Produkt auch an den Endinvestor vertreiben, rechtssicher. Angefangen haben wir da sehr stark im Bereich der Vermögensanlagen und Mezzaninkapitalfinanzierungen, haben dann ausgeweitet im Bereich der Anleihen und Fonds. Das Thema Aktien war nie groß ein Thema tatsächlich, aber Anleihen und Fonds sind aktuell unser Steckenpferd und auch die Cash-Cow, die wir letztendlich haben, das heißt Anleihen, die direkt emittiert werden und später an die Börse überführt werden, das heißt die Direktemissionen vom Emittenten. Und bei Fonds sind es hauptsächlich die AIFs. Und zu den AIFs zählen ja dann bekanntlich die Spezial-AIFs, die RAIFs, die Publikums-AIFs, LTIFs, alles im Dreh- und Angelpunkt UCI-Part-2s. Also alle diese Fondsstrukturen sind bei uns dann auch abwickelbar.
Wunderbar. Das ist ja nicht so ganz einfach, illiquide Produkte, ich sag mal, handelbar, abwickelbar zu machen. Du hast es erwähnt, der LTIF gehört zu den AIFs, also Alternative Investment Funds, für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen. Und bei LTIFs gibt es ja eine ganze Reihe von besonderen Herausforderungen. Wie habt ihr euch denn diesem Thema, wie packe ich einen LTIF auf eine Abwicklungsplattform genähert?
Sehr gute Frage. Wir hatten tatsächlich selber stark damit zu kämpfen, als wir vor 3 Jahren oder knapp 4 Jahren jetzt sogar das Thema LTIF uns genauer angeschaut haben, war uns selbst nicht bewusst, was kommt überhaupt auf den deutschen Markt jetzt hinzu und was werden die Herausforderungen sein, insbesondere weil damals die LTIF 2.0 Regulierung auch noch nicht stand. Das heißt, wir haben da relativ früh schon begonnen, uns damit zu befassen. Das Hauptproblem tatsächlich bei den LTIFs ist, dass du als Fondsmanager sehr kreativ umgehen kannst mit dem LTIF. Es gibt also wenige Standards im Bereich der Haltefristen, Rückgabefristen, Gatings und so weiter. Das führt natürlich aber auch bei einer automatisierten Abwicklung zu Komplikationen. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt eine Depotbank bin und möchte gewisse LTIFs anbieten und möchte, dass diese automatisiert abgewickelt werden können, dann muss ich theoretisch in mein System die ganzen Variablen anlegen können. Und das ist aktuell nicht möglich, dass ich verschiedene Variablen anlegen kann. Variablen beim LTIF sind zum Beispiel Lockup Periods, Gatings, Mindestinvestments, Widerrufsfristen etc. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Themen, die im Gegensatz zu einem herkömmlichen UCITS beim LTIF herrschen, weil LTIF tatsächlich immer noch ein Private Markets Produkt ist, was allerdings gezwungenermaßen jetzt in ein Depot eingebucht werden muss. Und genau das führt dann zu Herausforderungen, weil Player in der Wertschöpfungskette involviert werden, die in der Vergangenheit mit Private Markets nichts zu tun hatten. Also bei Private Markets war es in der Vergangenheit so, dass Private Market Produkte vom Distributor direkt an die KVG gingen. Das heißt, unsere Kunden, die Finanzberater, die haben dann einen AIF gezeichnet und wir haben den Zeichnungsschein direkt an die KVG übermittelt. Wir haben also keine Depotplattform zwischen gehabt, wir haben keine Clearingstelle zwischen gehabt. Und das hat sich jetzt verändert mit dem LTIF, dadurch, dass es in ein Depot eingebucht werden soll, kommt jetzt eine Depotplattform in die Wertschöpfungskette hinzu, eine Clearstream kommt hinzu und dadurch, dass zwei neue Player drin sind, geht die Wertschöpfungskette nicht mehr komplett ein, sondern man muss die zwei neuen Player natürlich auch mit in den ganzen Prozess aufnehmen und die müssen dann die Abwicklungsmechanismen auch einhalten.
Also das klingt jetzt furchtbar kompliziert, mit furchtbar komplizierten Worten. Der LTIF soll sich ja an den normalen Investor, an den Retail-Investor hauptsächlich richten. Jetzt fangen wir schon mal an. Der LTIF steht ja für etwas European Long-Term Investment Fund. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mal erklären, was will man denn da Retail-Investoren möglichst problemfrei in das Depot buchen. Was hat er denn da drin? Eine Aktie kennt er, eine Anleihe kennt er, Festgeld kennt er.
Also im Endeffekt ist LTIF ja nur der Mantel. Das ist am Ende, wie wir schon besprochen haben, AIF. Im Grunde genommen ist die Idee daraus entstanden, dass die Banken in Europa mittlerweile sehr überreguliert sind und viele Infrastrukturinvestments und andere Investments durch die Banken nicht mehr freigegeben werden können. So kam die Idee auf, dass man versucht, mit einem Vehikel die Privatgelder der Privatinvestoren zu mobilisieren, damit diese in europäische Infrastruktur und Unternehmen fließen können. Das ist so der Ursprungsgedanke. Mittlerweile durch die LTIF 2.0-Regulierung hat sich das so ein bisschen aufgehoben. Man ist also nicht mehr verpflichtet, das Geld in Europa zu investieren. Man kann es global investieren. Aber das war der Ursprungsgedanke. Was natürlich jetzt für den Investor spannend ist, ist, dass er im Gegensatz zu dem Sekundärmarkt, wo ich einfach einen Aktienanteil von einem anderen Marktteilnehmer übernehme, sind wir hier im Primärmarkt. Das heißt, ich investiere direkt in ein Asset rein. Wenn ich also in einem LTIF investiere und da sind Infrastrukturprojekte drin wie eine Autobahn, ja, dann bin ich auch direkt in diese Investments oder in diese Assets investiert. Und ich habe das mal im LinkedIn-Post bei Aktien mit Gebrauchtwagenhandel verglichen. Wenn ich also über mobile.de einen Ford Fiesta sehe und das von einem anderen Besitzer abkaufe, dann hat ja die Firma Ford erstmal nichts davon. Bei dem Erstverkauf des Fiestas hatte die Firma Ford was davon. Danach, was auf dem Gebrauchtwagenmarkt passiert, dann hat die Firma Ford nichts mehr davon. Bei Aktien ist es genauso. Beim IPO hat die emittierende Firma was davon und später, was dann an der Börse passiert, dann nur mittelbar, wenn die Firma selber noch Aktien hält. Und das ist halt beim LTIF nicht so. Ich bin dann direkt in den Assets investiert. Die sind dann noch isoliert in einem Sondervermögen zu beobachten und habe dann die Vorteile der direkten Entwicklung.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr vielen auch Interessierten so alles nicht so ganz klar ist. Hörst du denn von deinen Geschäftspartnern oder vielleicht auch direkt, was für Missverständnisse haben Anleger? Was denken sie, was kaufen sie mit einem LTIF und es stimmt gar nicht?
Ja, das ist häufig das Problem, je nachdem, wo der Anleger auf den LTIF stößt, können natürlich verschiedene Missverständnisse aufkommen. Es kann natürlich sein, dass Anleger den Anschein kriegen, mit einem LTIF Zum einen, wenn du wirklich gar nichts im Finanzwesen am Hut hast, hört sich das so ein bisschen ähnlich an wie ein ETF. Sind sogar drei gleiche Buchstaben mit dabei. Es wird irgendwie eine Liquidität suggeriert von manchen Intermediären. Und das ist natürlich ein Problem. Der deutsche Anleger hat eine Wissenslücke meiner Meinung nach. Als ich auch selber in der Bank gearbeitet habe, war das ein Problem. Wir haben in Deutschland sehr viele Produkte für kurzfristige Investments, Tagesgelder, Festgelder etc. Und wir haben sehr viele Produkte für ganz langfristige Investments wie sorry, wie Riester-Renten, fondsbasierte Lebensversicherung und so weiter. Aber für diesen mittelfristigen Zeitraum, 10 Jahre, 15 Jahre oder zwischen 8 und 15 Jahre, dafür gibt es aktuell noch keine Produkte und das ist auch irgendwie bei dem deutschen Investor nicht im Spektrum drin. Da passen die LTIFs auch perfekt rein. Leider schaffen wir es nicht, marketingtechnisch das Produkt genau da zu positionieren. Aktuell sehe ich sehr häufig, dass Anleger glauben, sie wären dann in sehr hochrentablen Investments drin, wo die dann sofort auch raus können. Das ist natürlich ein Missverständnis, was vorgebeugt werden muss. Dann gibt es auch das Thema, ich möchte einfach wie die Reichen investieren. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Marketinginstrument, die LTIFs so zu positionieren. Das ist, stimmt ja auch. Der Unterschied ist halt, dass die Reichen über Generationen hinweg denken. Das heißt, Langfristigkeit gehört zu einem Vermögensallokationsstrategie, wobei der normale Privatanleger ja nicht über Generationen hinweg denkt. Das heißt, der LTIF ist nicht direkt, ich investiere wie ein Reicher, sondern da sollte man auch immer diesen Horizont von 8 bis 15 Jahren im Kopf haben. Und das geht, finde ich, leider aktuell ein bisschen verloren. Ich glaube, wenn wirklich jeder verstanden hat, dass es für so einen Zeitraum ist, dann ist der LTIF auch für viele sehr, sehr sinnvoll.
Suraj, wie kann denn ein Retail-Investor oder ein IFA oder jemand, der berät, sagen wir mal aus dem Finanzgewerbe, da eigentlich systematisch vorgehen und clustern, was ist für wen das richtige Objekt, der richtige LTIF, in was investiert er, was für Bedingungen gibt es da? Muss ich wirklich jeden einzelnen Prospekt durchlesen oder gibt es da wenigstens ein bisschen Hilfen?
Ja, das ist tatsächlich eine Marktlücke aktuell. Es gibt auch mehrere Anbieter, die jetzt Vergleichsplattformen aufbauen. Auch wir werden in diese Richtung etwas wahrscheinlich bauen. Und zwar ist das Hauptproblem ja, es gibt sehr viele verschiedene Strategien. Dann gibt es halt sehr viele Punkte, die verglichen werden können. Über Laufzeit, Mindestinvestment, Gatings, Rückgabe, Kosten, Renditen etc. Und wir haben bei den LTIFs oder allgemein bei Privatmarktprodukten ganz andere KPI, die wichtig sind im Gegensatz zu Aktien. Also da gibt es jetzt zum Beispiel kein KGV, sondern da gibt es ja wieder andere Kennzahlen, die wichtig sind. Und das muss natürlich alles unter einen Hut gebracht werden. Und auch wenn, Uwe, auch wenn du das am Ende tabellarisch miteinander vergleichen kannst, bist du noch nicht da, dass ein IFA, der irgendwie tagtäglich sich mit 1000 verschiedenen Nachrichten befassen muss, auch noch hiermit sich komplett auseinandersetzen kann und das auf dem Level analysiert. Das heißt, was wir dann planen oder was unser Ziel ist, dass wir vorgeschaltet zu den ganzen Analysen und Vergleichen noch eine KI haben, mit der du dich auch unterhalten kannst, wo du sagen kannst, okay, ich habe jetzt gerade die zwei LTIFs miteinander verglichen, schauen beide eigentlich sehr gut aus, mein Investor hat diese Konstellation, wie könnte es trotzdem passen? Also, dass man wirklich die Masse an Datenflut, weil du hast ja richtig gesagt, es gibt ja so viele Prospekte, Prep-Kits und so weiter, dass man diese Datenflut, die wir haben, wirklich komplett selektiv ausspielen kann auf die individuellen Wünsche und Anpassungen, die man vorhat. Und das ist das Hauptziel, weil ich finde, insbesondere wenn du ein IFA bist und keine Zeit hast für die Fondsselektion, hast du nicht die Möglichkeit, zu jedem Fonds alle Daten zu vergleichen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, das macht keinen Sinn, jeden Fonds sich anzuschauen, sondern den Kunden zu fragen, nach seinem Zeithorizont, nach seiner Präferenz in was er gerne investieren würde. Natürlich auch Fragen wie Ausschüttungen, wie komme ich raus, in welchen Perioden komme ich raus? Wir wollen ja, dass das alles sauber läuft und es nicht zu irgendwelchen Ereignissen kommt, wo alle Anleger raus wollen, aber es geht nicht, weil es natürlich illiquide Assets sind. Ich würde mal so zum Schluss unseres Gesprächs ein bisschen fragen, was für Strategien ziehen denn momentan das meiste Kapital an? Was seht ihr denn? Was ist beliebt bei den Menschen?
Ja, also aktuell wirklich sehr stark beliebt ist das Thema Infrastruktur. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das Thema etwas abflachen wird, weil das Thema ESG jetzt auch ein bisschen von der Presse wieder runtergenommen wurde, auch politisch nicht mehr im Fokus steht. Aber tatsächlich funktionieren die Infrastrukturinvestments immer noch am besten, zumindest bei uns auf der Plattform, weil wir haben im Bereich Infrastruktur nicht nur Fonds, wir haben auch Anleihen, die über unsere Plattform gehen, und auch da ist Infrastruktur aktuell die beliebteste Asset-Klasse. Wir sehen auch sehr stark das Thema Private Debt am Wachsen. Kommen auch immer mehr Produkte auf den Markt und auch mehr Investoren haben Interesse daran. Das Besondere an Private Debt ist natürlich auch an Infrastruktur. Wir haben ausschüttende Funktionen. Und wenn du natürlich ein ganz neues Produkt hast, was der Investor noch nicht kennt, wie ein LTIF, aber der Investor geht hin, investiert rein, sieht die ersten Ausschüttungen, dann gewinnt er schneller Vertrauen. Und Nachinvestments oder Folgeinvestments sind wahrscheinlicher, als wenn du jetzt ein Private Equity hast und sagst, 10 Jahre ist dein Geld weg. Und dann kannst du ja nach 10 Jahren sehen, ob du, oder nach 5 Jahren, wenn die ersten Exits kommen, ob du überhaupt was von deinem Geld wieder siehst. Das heißt, diese Produkte gewinnen sehr schnell an Vertrauen oder diese Assetklassen. Was wir auch sehen, da habe ich aber noch keine Erfahrungswerte tatsächlich, was wir sehen, ist, dass die Multi-Alt-Strategien in den LTIF zunehmen. Das heißt, immer mehr LTIFs fangen an, diverse Asset-Klassen in einen LTIF mit aufzunehmen und dann anzubieten und nicht zu sagen, okay, wir sind spezifisch auf eine Asset-Klasse, sondern mit unserem Fonds hast du direkt alle Asset-Klassen im Private Markets abgedeckt und kannst dann direkt die komplette Allokationssumme, die du für Private Markets vorgesehen hast, in unseren LTIF geben. Ob sich das als... ob sich das dann als erfolgreiche Strategie beweist, werden wir noch sehen, weil die Fonds noch relativ frisch sind.
Das stimmt, aber siehst du denn bei euch jetzt, ich meine, ihr seid meines Wissens einer der wenigen Anbieter oder ein First Mover, nennt man das dann ja, der sich zur Aufgabe gemacht hat, diese doch relativ komplexe Produktwelt anzudocken, technisch anzudocken, um damit auch die Einbuchbarkeit in Kundendepots zu gewährleisten. Was ist denn so auf der Rampe? Was rollt auf euch zu?
Also was wir jetzt gemacht haben, ist, es gibt ja mehrere Wege, die wir angehen. Zum einen können wir natürlich Depotbanken enablen, selber LTIF-fähig zu sein. Also alle Depotbanken, die Herausforderungen haben, können mit unserer Technologie LTIF-fähig sein. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, über uns ein direktes White-Label-Depot zu beziehen. Das heißt, was wir aktuell machen, ist, dass wir mit sehr vielen Finanzberatern zusammenarbeiten, die selber gerne LTIFs anbieten möchten und sagen, hey, die Depotbank, mit der ich arbeite, die hat nur eine sehr kleine Auswahl oder die hat gar keine Auswahl an LTIFs und ich würde gerne bei dem Thema mit aufgleisen oder mit anbieten, dann nehmen die auch das Depot von uns und nutzen das Depot von uns ausschließlich für das Thema LTIF. Wir haben jetzt mittlerweile bis Ende des Monats etwa um die 6 LTIFs live haben. Wir haben mehrere Anleihen auch, wie gesagt, in den Bereichen der Infrastruktur und Private Equity. Das heißt, der Finanzberater oder der Kunde, der mit uns arbeitet, hat eine direkte Auswahl an verschiedenen Fonds und Anleihen. Und der hauptsächliche Vorteil ist, dass du am Ende nicht mehr mit dem Asset Manager in die Verhandlung gehen muss, sondern du machst einen Vertrag mit uns und hast direkt einen Zugriff auf alle Produkte und musst nicht in langwierigen Verhandlungen auch reingehen mit den entsprechenden Fondsmanagern.
Suraj, das war ein schönes Schlusswort. Ich denke, wir werden uns noch öfters über das Thema LTIFs unterhalten. Die Branche ist jung, sie sortiert sich gerade. Es gibt viele Emissionen, die Finanzvermittler müssen sich aufschlauen, haben sie auch zum Teil schon gemacht. Und auch natürlich der Investor, der Retail-Investor, muss ja erstmal Erfahrungen damit sammeln, muss ja erstmal informiert werden über die Fachpresse oder über die entsprechenden Berater. Also da ist noch einiges zu tun. Große Chance. Wir werden das sicherlich als Hedgework intensiv begleiten. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Suraj. Viel Erfolg weiterhin und bis hoffentlich auf bald wieder.
Danke, Uwe.